Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Es hätte so schön sein können. Mit einem Punkt in Braunschweig wäre der Klassenerhalt safe gewesen, allein es war uns nicht vergönnt. Egal wie sehr die Gazetten und Fans beschworen, dass gerade dieses sogenannte Herzschlagfinale etwas ganz besonders Tolles wäre, wir sagen nein. Dass 17 Millionen Zeitungsseiten mit den Wahrscheinlichkeitsrechnungen und möglichen Tabellenendmöglichkeiten gefüllt wurden, geschenkt. Dass auch nur irgendjemand das ernst nahm, war denn niemand die letzten Jahre im Stadion, als in den letzten Minuten alles verloren wurde, hatten alle vergessen, dass jedes einzelne Spiel bei 0:0 losgeht und dass Gewinne von Underdogs ja gerade das Schöne und beim Spiel auf dem grünen Rasen auch gar nicht so selten sind. Mit einem flauen Magen ging es in die letzte Runde. Und was soll man am Ende sagen? Es war selten schöner, dass die dunklen Vorahnungen nicht wahr wurden, sondern am Ende ein Klassenerhalt wie gemalt stand, Platz 11 und Profitopf im DFB-Pokal. Das ist alles ganz wunderbar, auch wenn dann dafür eine Auswärtsfahrt anfällt. Viel wichtiger als das DFB-Pokalfinale, das uns mäßig interessiert, ist das Finale des Sachsenpokals. Seit 4 Wochen steht fest, dass am 23. Mai die Freunde des FSV Zwickau erneut versuchen werden, endlich diesen Titel zu holen. Gegner ist, es könnte kaum dramatischer sein, der Schacht. Bisher gab es diese Ansetzung 3-mal. 3-mal gewannen die Falschen. Bei der letzten Finalauseinandersetzung der beiden im Mai 2016 war das auf und neben dem Platz eine sehr brisante Angelegenheit. Der damalige Behindertenbeauftragte vom Schacht machte sich, nicht erfolgreich, an der Red Chaos-Fahne zu schaffen. Es flogen Böller und Pyro zwischen den Blöcken hin und her. Jetzt hat der Schacht nicht mal mehr Zaunsfahnen. Diesmal klappt es für den FSV auf jeden Fall. Dann wird künftig ein Lied weniger gesungen, nämlich Sachsenpokal und Zwickau, das klappt nie. Aber wenn Zwickau genug von irgendwas hat, dann ist das einzigartiges Lied gut und nimmt das sicher gerne in Kauf. Eine enorm wichtige Aufgabe zwischen den Saisons ist die Aufstellung des neuen Kaders. Hier ist eine Menge zu tun, denn die ins Dynamo-Herz geschlossenen Leihspieler mussten erstmal verabschiedet werden. Dafür haben sich drumherum schon einige Änderungen ergeben. Routinier Niklas Kreuzer, der schon 2-mal mit Dynamo Dresden aufstieg, nämlich 2016 und 2021 in die zweite Liga, wird diesmal mit der U21 von der Sachsenliga in die Oberliga aufsteigen. Das ist aber noch nicht ganz in trockenen Tüchern, denn es sind noch Spieltage zu absolvieren. Jedenfalls wird er in der neuen Saison auch das Scouting-Team unterstützen. Nicht mehr auf dem Gehaltszettel der SGD steht ab demnächst Ehrenspielführer Ulf Kirsten, der zuletzt als Markenbotschafter tätig war. Auch im Trainerteam und im sogenannten Staff gibt es Änderungen. Heiko Scholz wird nicht länger Co-Trainer der ersten Mannschaft sein, sondern Bindeglied zum Nachwuchs. Einige seiner Aufgaben wird U21-Cheftrainer Sebastian König übernehmen, der aber auch weiter die erste Nachwuchsmannschaft leiten wird. Der bisherige Leiter des Lizenzbereichs, Christian Knoll, wird Leiter der Abteilung Finanzen und wechselt damit in den kaufmännischen Bereich. Und es gibt ein Comeback. Martin Birner, der bis 2020 Teammanager und Assistent des Geschäftsführers Sputt war, kehrt zurück. Hier gibt es also eine Menge Bewegung. Wir wünschen allen viel Erfolg, klar. Für Dynamos erste Frauenmannschaft ist die Saison auch eine sehr gelungene. Hier winkt der nächste Aufstieg, auch wenn noch 2 Spieltage zu absolvieren sind. Von der Landesklasse Ost wird es dann in die Landesliga gehen. Dafür wird ein neuer Cheftrainer gesucht. Wir packen den ambitionierten Trainern unter euch den Link in die Shownotes. Gestern veröffentlichte nun der DFB nach langer Wartezeit sein Urteil wegen der Ereignisse beim Heimspiel gegen Hertha. Es ist das erwartete dicke Brett. 91.000 Euro Strafe, dazu mindestens ein Heimspiel mit geschlossenem K-Block, ein weiteres auf Bewährung. Hertha hat ebenfalls eine dicke Strafe bekommen. Und bei den nächsten Spielen von Dynamo gegen Hertha darf jeweils nur die Hälfte des Gästekartenkontingents zur Verfügung gestellt werden. Die Eintrittskarten müssen dabei zwingend personalisiert sein. Das liest sich, als ob die Innenminister hinterm Tisch diktiert hätten. Auffällig sind dabei ein paar Punkte. So wurde eine Einspruchsfrist von 24 Stunden festgelegt. So knapp sollte das gar nicht zulässig sein. Dazu kommt, dass es sich erstmal um ein sogenanntes Einzelrichterurteil handelt. Das heißt, ein Richter der DFB-Gerichtsbarkeit hat es ausgesprochen. Interessant ist dabei, dass jener, Stefan Oberholz, ein sehr ausführliches Zitat mitgeschickt hat. So heißt es, Zitat, ich kann mich an kaum einen Fall erinnern, bei dem Pyrotechnik in einem solchen Ausmaß als Waffe gegen Menschen eingesetzt wurde. Das ist nicht tolerierbar, dafür kann es keine Entschuldigung, keine Ausrede und auch keine Nachsicht geben. Damit wurde eine Grenze überschritten. Soweit so erwartbar. Pikant ist der Hintergrund. Stefan Oberholz musste sich schon mal entschuldigen, nachdem er in einer öffentlichen Verhandlung Pyro beim Spiel zwischen Hansa Rostock und St. Pauli 2022 mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine verglichen hatte. Ein anderer DFB-Funktionär bemühte den Begriff des Gewaltexzesses. Dass es Mist war, was bei diesem Spiel passiert ist, unbestritten. Nun zu den Kollektivstrafen zurückzukehren, weil sich Politik und Fußballpolitik gegenseitig unter Druck setzen, ist unschön. Dynamo Dresden hat natürlich umgehend Einspruch eingelegt, um in einer mündlichen Verhandlung seine Rechte wahrnehmen zu können. Wir sind gespannt, wie es hier weitergeht. Auch, welche Beschlüsse die kommende Innenministerkonferenz im Juni im Hinblick auf den Fußball verkünden wird. Zurück zu Dynamo. Wir haben zum Saisonabschluss einige Protagonisten von und um den Verein drumherum zu den High- und Lowlights der letzten Saison befragt. Peggy Pachel von der Fanabteilung, Linda Röttich von der Schwarz-Gelben Hilfe und dem Dachverband der Fanhilfen, Dynamos Präsidenten Ronny Rehn, Tom Kaiser vom Fanprojekt und Uwe Stoberg, der seit dieser Saison zum Stadion-DJ avanciert ist. Hier ist nun die 216. Ausgabe von Welle 1953. Wir wünschen euch einen wunderbaren Sommer. Mein Name ist Anni Vidal, sportfrei.
Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen.
Ja. 33. Spieltag, 9. Mai, Sonnabend, 13 Uhr. Eintracht Braunschweig gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Eine der kürzeren Auswärtsfahrten, man konnte ausschlafen, stieg in den Zug und gefühlt gleich wieder aus. Naja, fast. Auf dem Vorplatz des Bahnhofs, auf dem der Regionalverkehr mit Bussen und Straßenbahnen gefüllt wird, fand sich jede Menge Polizei und 3 Shuttlebusse, von denen einer gleich kaputt ging. Ein Basketballfeld gab es auch, auf dem wurde gerade eine Partie ausgetragen, der enthusiastisch von einem Moderator kommentiert wurde. Kurzerhand wurde von Dynamo-Fans eine Dynamo-Fahne über der Spielfeldbande aufgehangen. Die Laune war exzellent. Heute sollte der entscheidende Punkt oder mehrere für den Klassenerhalt geholt werden. Die Fahrt zum Stadion war dann stressig. Einige der Polizisten waren sehr unentspannt. Es wurde lange über die Autobahn gegurkt. Als man dann endlich wieder raus durfte, sah man mehrere Wasserwerfer, die die Polizei wenigstens halbwegs verdeckt abgeparkt hatte. Der Einlass wurde schnell überwunden, die Spannung wuchs. Irgendwie hatte ich im Glauben gelebt, noch nie in Braunschweig gewesen zu sein. Umso peinlicher, als es mir dann beim Anblick des Stadions auffiel. Peinlich für Braunschweig. Und auch ein starkes Indiz dafür, dass es sich nicht um einen großen Kulturtempel des Fußballs handelt, eine Fußballkathedrale, in der magische Momente zelebriert wurden. Viele wurde dafür, dass es als Leichtathletikstadion angelegte Rund in der Rubrik eher langweilig zu finden ist. Was man selten sieht, dass die Fans der gegnerischen Mannschaft so exzessiv wie Dynamo ihre Zaunsfankultur ausleben. Für beide Mannschaften ging es um alles gegen den Abstieg. Das merkte man der Partie an. Bester Mann war ihr Torhüter und schon nach 20 Minuten ging Braunschweig in Führung. Mist, großer Mist. Auf den Traversen wurde alles gegeben, was Stimme und Arme und Hände hergaben. Kurz nach der Halbzeit der zweite Treffer der Braunschweiger. Dann eine Spielunterbrechung. Es wurde mit Hilfe des VAR auf Strafstoß entschieden. Vincent Vermeer war gefoult worden. Kapitän Stefan Kutschke schritt zur Tat und doch prallte der scharf geschossene Elfer am Braunschweiger Schlussmann ab. Die Schwarz-Gelben ließen sich nicht hängen und rannten immer wieder an. Und tatsächlich, Stefan Kutschke traf und machte damit seinen verschossenen Elfer nichtig. Noch immer war Dynamo im Rückstand und kämpfte weiter. Besonders sehenswert und leider unglücklich ein Lattenschuss von Toni Menzel. Der Abpfiff bedeutete dann die Vertagung der Entscheidung über den direkten Klassenerhalt oder doch den Gang in die Relegation auf den letzten Spieltag. Nach dem Schock des Tages kam die schlechte Laune mit Verzögerung. Verstärkt wurde diese durch Meldungen wie »Wir haben es selbst in der Hand« oder auch Zitate des gescheiterten Elfmeterschützens, dass die Mannschaft sehr klar wäre. Alles schön und gut und auch nicht falsch. Aber diese vergebene Partie, mit der alles hätte klar sein können, das wirkte nach. 34. Spieltag, 17. Mai, Sonntag, 15.30 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel. Im Kampf um den Relegationsplatz hatte sich in der dritten Liga am Vortag Rot-Weiß Essen durchgesetzt. Überhaupt gar keine Lust dahin zu gurken, zumal es, wenn Dynamo den Klassenhalt schaffen sollte, im nächsten Jahr wieder zu den Gurken nach Cottbus ginge. Bei diesen Gedankenspielen kam die schlechte Laune wieder, aber die Sonne strahlte am Himmel und so ging es leicht gezwungenen guten Mutes in den letzten Spieltag der Saison. Die meisten Fans waren bis in die Haarspitzen utopisch optimistisch. Gut so. Es war alles für den letzten Spieltag angerichtet. Zunächst vor allem die Choreo zum Abschied für Stefan Kutschke, der gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter auf dem Rasen vor den K-Block kam. Links eine große Stoffbahn mit seinem Konterfei als Junge in einem Trikot mit Sponsorenaufdruck von Dr. Dürr. Dies als Erinnerung an diesen, der zu Dynamos wirtschaftlich sehr herausfordernden Zeiten mehrfach Lizenz und wichtige Ausgaben abgesichert hatte. Am rechten Rand des K-Blocks das aktuelle Bild des Kapitäns, in der Mitte aufgefüllt mit gelben Zetteln und der Nummer 30, unten die Zaunfahne mit der Aufschrift »Dresden meine Stadt«, Dynamo mein Verein. Dann wurde erstmal die Partie angepfiffen und der Support auf den Rängen hochgedreht. Wer vor dem Spiel prophezeit hatte, dass Kiel sich nicht mehr richtig reinhauen würde, weil sie ihren Klassenhalt in trockenen Tüchern hätten, wurde schnell eines Besseren belehrt. Die Annahme ist ja auch Quatsch, vielleicht mit der Ausnahme von Aufsteigern, die bis kurz vor Anpfiff gefeiert haben. Alle auf dem Rasen sind im Fußballgeschäft, wollen die Saison gut zum Abschluss bringen, sich vielleicht auch anderen Vereinen oder ihrem eigenen anbieten und zeigen und verlieren will ja auch keiner. Wer sich gedacht hatte, dass keine richtige Stimmung aufkäme, weil alle an den Handys den Verlauf der anderen Spiele im Blick haben würden, um direkt in der Blitztabelle zu checken, wo man gerade stände, hatte sich auch getäuscht. Es spielte zwar eine Rolle, tat dem lautstarken Rückenwind für die Goldfüße aber keinen Abbruch. Vincent Vermeer beschenkte sich und uns an diesem Nachmittag gleich zweimal. Nach Vorgaben von Alexander Rossipal und Kofi Amoako ballerte er Dynamo in der ersten Halbzeit schön in Führung. Mir persönlich reichte das noch nicht, aber für viele galt ab diesem Moment feiern. Die Ergebnisse auf den anderen Plätzen deuteten auch für Dynamo das gewünschte Ziel an. Doch dann ein Schreckensszenario. Der VAR prüfte, stellte eine Tätlichkeit fest und entschied auf Strafstoß für die Holzbeine. Aber Tim Schreiber, der so viel Kritik und Häme vor allem zu Beginn der Saison bekommen hatte, wurde zum Elfmeterkiller. Ganz stark wurde so der Anschluss der Gäste verhindert. Der Rest der Partie sah viele Fouls durch die Kieler, große Emotionen, sprich Ärger, der auch zu Schubereien führte. Am Ende schoss Phil Harris, seines Zeichens Ex-Dynamo, tatsächlich noch den Anschlusstreffer. Egal, der Abpfiff erlöste alle und entfachte weitere Euphorie. Dynamo hatte es geschafft mit einer fantastischen Mannschaft. Es gab dann eine Verabschiedungszeremonie, die wirklich schön und ausführlicher als in anderen Jahren war. Die Geschäftsführer Sören Gonte und Stefan Zimmermann sowie der Präsident Ronny Rehn waren auf dem Rasen und verabschiedeten die Leihspieler sowie Claudio Kammerknecht und Jan-Hendrik Marx, deren Verträge nicht verlängert wurden. Dann kam eine längere Zeremonie für Stefan Kutschke. Die Spieler- und Trainerteam bildeten ein Spalier Richtung K-Block, durch das er schritt. Am Ende stand Dynamo-Ikone Ralf Minge, der eine, wie von ihm gewohnt, schön emotionale Rede hielt und das Mikro dann an die Nummer 30 gab. Dieser hielt eine Rede, kletterte dann aufs UD-Podest. Er und die Mannschaft feierten nochmal. Trainer Thomas Stamm wurde an dieser Stelle nicht ausdrücklich gewürdigt, aber jeder Fan stieß im Nachgang auf ihn an. Großartig, was er und seine Mitarbeiter in dieser Saison geleistet hatten. Danke, Dynamo.
Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind.
Nun ist die Saison vorbei und wir haben einige Protagonisten und Fans von Dynamo gefragt, was für sie wichtig war, was überraschend, was für sie die Tops und Flops der Saison waren und was sie in der Glaskugel für die nächste Saison für Dynamo sehen. Als erstes wollten wir wissen, was nach dem Aufstieg letztes Jahr vor der Saison die Erwartungen an unseren Verein waren. Dabei waren sich Peggy, Linda und Tom doch sehr einig.
Meine Erwartung ganz klar, Klassenerhalt. Also das war für mich das Ziel, weder Aufstieg oder Abstieg, sondern wirklich ganz klar, die Erwartung war Klassenerhalt.
Also meine Erwartungen waren eigentlich jetzt nicht so hoch, denke ich. Wichtig war mir persönlich, dass wir in der zweiten Liga bleiben. Ja, Dynamo hat es ja ein bisschen spannend gemacht, aber es hat ja zum Glück dann auch geklappt.
Ganz klar eigentlich, dass man mit Ruhe in die Saison geht, die Klasse hält, auch mal wenn es schwierig wird, nicht sofort wieder in Panik verfällt und sagt, okay, wir halten an dem Plan fest. Haben wir auch gut gesehen, dass sie es gemacht haben dieses Jahr und am Ende dann mit dem Klassenhalt belohnt wird, wie es ja dann schlussendlich tatsächlich kam.
Ronny geht dabei ausführlicher auf die Voraussetzungen von Dynamo ein.
Die Erwartung war eigentlich, dass wir mit aller Macht irgendwie versuchen, die Klasse zu halten. Und es war von Anfang an klar, dass es eine schwere Aufgabe wird, weil du kommst halt aus der dritten Liga nach oben. Hast zwar am Ende den Aufstieg geschafft, aber es war auch immer so ein bisschen, ja, schaffst du es, nee. Und dann ist es natürlich klar, dass es nie ganz so einfach wird. Gerade wenn du auch die siehst, wie viel Geld die anderen Vereine haben, dann hast du Schalke, Hertha und so weiter, die über dem Budget sind. Und dann war es natürlich klar, dass es da nie so einfach wird, in der Liga zu bleiben. Noch dazu, dass wir im Sommer mit den Neuzugängen, ja, da musst du halt auch Glück haben mit diesen Neuzugängen, die du im Sommer geholt hast und hast halt auch noch viele aus der Drittligamannschaft, die du auch integrieren musst dann. Also es war schon von vornherein klar, dass es eine schwere Saison war.
Uwe ist seine Erwartungen enttäuscht.
Eine Erwartung sind ja so ein hohes Wort. Ich würde ja eher sagen, was hatte man an Hoffnungen? Und da hatte ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, aber irgendwie so einen gemütlichen Mittelfeldplatz, so 10, hatte ich so erhofft. Und unter dramatischen Umständen ist es dann auch fast zu weit gekommen. Dann, also ich war wirklich guten Mutes. Und dann, was mich ein bisschen beunruhigt hat, war so die Transferpolitik. So im Spätsommer, Frühherbst, weil das ging immer in der Defensive und Andi Hoti und Jonas Sterner und kommen die noch und wir wollen die. Und aber es waren so gar keine Alternativen irgendwie im Gespräch. Und dann hat man vorne gesagt, oh, Vincent Vermeer, ja, Düsseldorf nicht mehr so, aber vorne, das kann schon was bringen. Aber hintenrum ist irgendwie dann am Ende nichts passiert. Und dann ist genau das eingetreten, was bei vielen Aufsteigern passiert, in allen Ligen, nicht nur bei uns. Man geht dann quasi mit dem unterklassigen Kader in die Saison. Und das war bei uns quasi ja mehr oder weniger, wenn man mal von Kofi Amoako absieht, die komplette Defensive. Und dann kriegt man die Quittung, weil man will dann den Aufstiegshelden was Gutes tun und lässt die spielen und alles gut. Aber auf dem Feld ist es dann eben nicht so gut. Und dann reicht es eben oftmals nie. Und dann fiel Vincent Vermeer aus, also auch vorne in der Offensive, mehr oder weniger alles wie gehabt. Und das hat dann eben immer das Quäntchen gefehlt, ne? Und dann waren natürlich dann in den ersten Monaten meine Hoffnungen wurden derb enttäuscht.
Wir haben gefragt, wo sie eigentlich die Spiele gesehen haben. Dem Präsidenten Ronny Rehn kann zu einer goldenen Saison gratuliert werden.
Also ich habe es tatsächlich mal geschafft, eine goldene Saison zu schaffen. Also ich habe jedes Heim- und Auswärtsspiel live im Stadion verfolgt. Mehr oder weniger schön, in der Hinrunde eher weniger schön, da wir oft eigentlich die bessere Mannschaft auch waren, aber trotzdem verloren haben. Aber man ist leidgeprüft als Dynamo-Fan, deswegen, sage ich mal, war das auch vorauszusehen, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen, umso geiler natürlich diese Rückrunde.
Peggy war als Fanbeauftragte und Linda ehrenamtlich für die schwarz-gelbe Hilfe meist vor Ort.
Ich habe die tatsächlich fast immer live verfolgt. Das hat aber auch den Grund, weil ich ja bei der SG Dynamo Dresden arbeite und als Fanbeauftragte. Und deswegen habe ich die so gut wie immer live verfolgt. Es sei denn, ich war mal krank oder im Urlaub, dann natürlich auch am Fernseher.
Da ich am Spieltag für die schwarz-gelbe Hilfe immer ehrenamtlich im Einsatz bin, versuche ich mir natürlich jedes Spiel einzurichten. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Spiele ich verpasst habe, aber es waren nie so viele. In der Hinrunde waren wir mal im Urlaub und in der Rückrunde hatte ich mal zwei Fortbildungen. Und wenn es am Freitagabend war, kann es auch sein, dass ich mal arbeiten musste. Aber ansonsten war ich immer da, also immer vor Ort im Stadion. Wenn ich es wirklich mal halt nicht gucken konnte im Stadion, dann habe ich es versucht, irgendwie im Stream oder so zu gucken.
Tom vom Fanprojekt hat, Überraschung, auch gearbeitet.
Hauptsächlich habe ich die im Stadion verfolgt, weil ich arbeiten war. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, war 23 Spieler arbeiten von den 34. Und ein Spiel war ich mit meinem Sohn im Stadion, das war sein allererster Stadionbesuch, was natürlich ziemlich cool war.
Für Uwe gab es Änderungen.
Na, ich sitze ja normalerweise auf der Pressetribüne und dann erreichte mich die Anfrage im September schon, ob ich mir vorstellen könnte, quasi die Rolle des Musikabspielers bei den Heimspielen, also als Stadion-DJ zu übernehmen. Und das habe ich natürlich mit großer Freude angenommen oder übernommen, diese Aufgabe, und sitze seit Oktober quasi dann hinter der Glasscheibe bei der Ton- und Kameraregie. Und Auswärtsspiele gucke ich entweder vom Fernseher oder wenn ich unterwegs bin, auf dem Endgerät, das die Situation gerade erlaubt.
Uns interessierte besonders, welchen Beitrag die Befragten für Dynamo Dresden geleistet haben. Uwe Stoberg mit Geld und Musik.
Ein Beitrag ist natürlich immer mein Mitgliederbeitrag, die 70 Euro. Und der andere Beitrag ist also, wenn ich dann sozusagen mit der Musik, die ich spiele, ein kleines bisschen dazu beitrage, dass die Stimmung vor allem vorm Spiel im Stadion ein bisschen gelöst ist. Bei den meisten rauscht es ja vorbei, müssen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Aber wenn er so irgendwie im Hinterstübchen irgendwie eine kleine Rolle spielt, dann fände ich es schön.
Peggy Pachel arbeitete an der Spieltagsvorbereitung und Durchführung.
Hauptsächlich bestand mein Beitrag aus der Vorbereitung der Spiele, egal ob Heimspiel oder Auswärtsspiel, natürlich auch mit Fiebern und immer positive Gedanken. Persönlich war es halt schön für mich zu sehen, dass sich der Einsatz und der Zusammenhalt am Ende halt ausgezahlt hat und wir die Klasse halten konnten.
Ronny Rehn kümmerte sich als Mitglied des Präsidiums auch um die Kandidaten für die Gremienwahlen.
Ja, also wir haben natürlich uns auch sehr, sehr viele Gedanken gemacht im Vorfeld. Was kannst du in dieser Saison erreichen? Was kannst du nie erreichen? Und ich muss sagen, ich will mich nicht mehr über den Scheffel stellen, dass ich jetzt groß irgendwie dafür mitverantwortlich war. Am Ende waren es andere Leute, die diese Person ausgesucht hatte, die im Verein agieren. Und man kann natürlich beratend da zur Seite stehen, aber die endgültigen Entscheidungen müssen andere Leute treffen. Und mir war es zum Beispiel wichtig, dass wir damals, als wir Kandidaten für den Aufsichtsrat gesucht haben, dass wir auch nochmal jemanden kriegen, der auch sportliche Kompetenz hat. Das ist leider mit dem Ausscheiden von Jens Siegmann dann ein bisschen drüber runtergefallen. Wirtschaftliche Kompetenz war gut und ist gut vertreten in diesem Aufsichtsrat, aber vielleicht war auch der Move mit Michael Born nicht der verkehrteste, was sich jetzt am Ende auch bewahrheitet hat. Weil er halt beides kann. Also er ist wirtschaftlich gut unterwegs, er hat die sportliche Kompetenz, auch mal zu sagen, das und das ist richtig. Und deswegen würde ich mir schon ein bisschen auf die Fahne schreiben, dass wir zum Beispiel auch mit ihm und mit Jan Seifert dann noch zwei Leute geholt haben für den Aufsichtsrat, die auch dort ihre Expertise einbringen und die dann auch den Verein voranbringen.
Tom Kaiser half bei der Kommunikation mit den Fans und dem Auswärtsfragebogen, um Einfluss auf die anderen Vereine auszuüben.
Da ich das Glück noch nie hatte, dass mir die Fußballschuhe angezogen wurden und ich auf dem Platz stehen durfte, sah es so aus, dass natürlich in der Rahmen meiner Tätigkeiten als Sozialarbeiter im Fanprojekt Dresden wir viel an Spieltagen mit vor Ort waren, als Vermittlungsperson, als Kommunikator und hauptsächlich dann auch durch unseren Auswärtsfragebogen die Rahmenbedingungen vor Ort bewerten konnten durch die Rückmeldung von den Fans. Und wir es geschafft haben, wir versuchen über 10% der Auswärtsfans zu erreichen, die unser Fragebogen beantworten. Und das haben wir mit Bravour geschafft. Und so wie dadurch, dass wir die Klasse gehalten haben, können wir hoffen, dass die jeweiligen Heimvereine ihre Rahmenbedingungen verbessern oder ihre guten Rahmenbedingungen beibehalten, je nachdem, wie es gelaufen ist.
Linda Röttich hatte den Fokus auf den Fans.
Da ich mich ehrenamtlich bei der Schwarz-Gelben Hilfe engagiere, lag mein Fokus bei den Fans. Und ich denke, da konnten wir auch wieder vielen Dynamo-Fans mit Rat und Tat zur Seite stehen. Egal ob im Stadion, da sind wir ja an unserem SGH, stand hinter dem K-Block vertreten, oder in der monatlichen Sprechstunde im Fanprojekt oder über unser Notfalltelefon oder auch so immer persönlich, wenn irgendwie dann Hilfe benötigt wird, dann sind wir auch persönlich da mal für ein Treffen bereit. Und ich denke, Fans sind ja ein wichtiger Bestandteil mit dem Fußballspiel generell, von den ganzen Spieltagen, von dem ganzen Drumherum. Daher, wie gesagt, lag mein Fokus bei der Schwarz-Gelben Hilfe und bei der Begleitung eben auch von den Auswärtsspielen, den Heimspielen, genau.
Was war für die Befragten die Überraschung der Saison? Womit hätten sie nicht gerechnet? Ronny Rehn.
Ja, da kann man allgemein die zweite Liga halt sagen. Also wer hätte denn vor der Saison erwartet, dass Elversberg oder Paderborn dort diese Rolle spielen in der Liga? Da hast du andere Mannschaften oben erwartet, Hertha, vielleicht auch Fortuna Düsseldorf, die dann sogar abgestiegen sind. Also das war schon eine Überraschung, weiß ich nicht. Aber gerade Elversberg ist ja so ein Beispiel. Die haben eine komplett neue Mannschaft geholt, einen neuen Trainer geholt, keine großen Namen in der Mannschaft gehabt, haben einen Stürmer geholt aus Gießen für 5.000 Euro im Monat und der hat in der Hinrunde die Liga zerschossen, den die dann im Winter verkauft haben. Und selbst als dieser Spieler gegangen ist, haben die nach wie vor performt. Also es war ja vorher so, Karlsruhe hat es ja vorher auch einen Top-Stürmer nach Heidenheim abgegeben und die haben danach keinen Erfolg mehr gehabt, weil sie diesen Stürmer abgegeben haben. Und bei Elversberg haben das halt die individuellen Klassen der Mittelfeldspieler ausgeglichen. Und somit, klar, ist Elversberg natürlich dieser haushohe Favorit auf dem Abstieg am Anfang gewesen. Gab sogar jetzt sehr lustig so eine Kicker-Umfrage noch Anfang der Saison. Da war Elversberg neben Dynamo und Münster so der Top-Kandidat für den Abstieg und die haben das so geil gemacht und sind in der Bundesliga. Ob natürlich das am Ende längerfristig für Elversberg in der Bundesliga gut geht, scheint auch fraglich zu sein. Aber wer weiß, vielleicht spielen die auch in der neuen Saison eine gute Rolle.
Tom Kaiser.
Zu Beginn der Saison hätte ich gesagt, wir werden sehr gut starten und dann wird es mal in der Mitte bzw. zum Ende schwierig. Da werden bestimmt viele Niederlagen kommen. Von daher hat es mich überrascht, dass es tendenziell eher andersrum kam, dass wir zum Anfang Schwierigkeiten hatten. Wir waren nie deutlich schlechter, aber es hat trotzdem immer so dieses kleine Tick gefehlt. Das hat mich dann doch schon überrascht und dass dann eigentlich die Neuzugänge in der Winterpause so eingeschlagen haben. Wunderbar, sondern sagen können, okay, wir sind noch rausgekommen. Der 11. Platz wirkt jetzt sehr schmeichelhaft. Nichtsdestotrotz sind es ja auch plus 4 Punkte, die wir jetzt Abstand haben. Hätte auch anders enden können.
Peggy Pachel.
Die größte Überraschung war eigentlich für mich, wie schnell sich die Mannschaft in der Rückrunde als Einheit gefunden hat und halt auch als Team gut miteinander funktioniert hat. Damit hatte ich jetzt nach der Hinrunde nicht wirklich gerechnet, sondern es war wirklich in der Rückrunde, war das ja wirklich besonders gut zu sehen. Und besonders beeindruckend war halt auch dieser Zusammenhalt, also innerhalb der Mannschaft, aber auch unter den Fans.
Linda Röttich.
Also die Frage ist schwer zu beantworten, finde ich, weil es also für mich persönlich keine Überraschung gab, also weder positiv noch negativ. Meine Erwartungshaltung war, dass man die Klasse hält und das hat ja geklappt. Insofern war jetzt das Endergebnis keine Überraschung. Ich kann höchstens sagen, dass in der Hinrunde, die ja so schlecht gelaufen ist, dann vielleicht doch so dieses Moment ausgelöst hat, also dann die Rückrunde, dass man sagt, okay, in der Hinrunde waren wir so schlecht und in der Rückrunde waren wir halt sehr, sehr gut. Und wenn man da die Tabelle sich in der Rückrunde, also nur die Rückrunde anguckt, dann war das schon eine Überraschung, dass Dynamo dann nochmal so loslegt. Ja, fanpolitisch gab es leider keine Überraschung. Es war auch wie alles erwartbar nach der Sportministerkonferenz und Innenministerkonferenz, dass es weiter bergab geht.
Uwe Stoberg.
Überrascht hat mich am meisten, dass bei dem ja fast schon abgeschlagenen Tabellenplatz am Ende der Hinrunde der Club nicht das gemacht hat, was er schon mehrere Male vorher getan hat und was die meisten anderen Clubs auch getan hätten. Sie haben also nicht den Trainer gefeuert, sondern einfach einen neuen Sportdirektor installiert, die richtigen Neuzugänge geholt. Und das hat mich eigentlich am meisten überrascht, auch im Vergleich zur Historie von Dynamo und den vielen Trainern, die wir schon hatten, dass man da ruhig geblieben ist und gesagt hat, okay, wo sind die berühmten Stellschrauben? Und die hat man gefunden und die waren dann am Ende auch die richtigen.
Wir wollten wissen, was als besonders schlimm empfunden wurde. Gleich dreimal wurde Hertha erwähnt, Tom zum Hinspiel auswärts.
Habe schon lange überlegt, ich würde jetzt das Berlin-Hinspiel sagen. Und mein Kollegen vorher mit dem Christian noch das Gespräch gehabt, du wirst sehen, das ist ein schwieriger Auswärtsstandort. Die Rahmenbedingungen vor Ort sind katastrophal, die Polizei wird nur auf den Füßen stehen und es sollte recht behaupten, es war tatsächlich ein katastrophales Auswärtsspiel mit den ganzen Rahmenbedingungen. Und das war für mich ein Moment, wo ich gesagt habe, krass, schreckliches Auswärtsspiel, es war total nervig, ja, viel zu tun, vom Spiel halt einfach mal gar nichts gesehen, wenn man in irgendwelchen anderen Konflikten unterwegs war und irgendwie vermittelt hat. Die hätten die sein müssen, wohlgemerkt, wovon nicht unbedingt von Fans von Dynamo Dresden viel ausging.
Peggy Pachel.
Die ganzen Niederlagen. Also das Schlimmste waren die ganzen Niederlagen, wo man gemerkt hat, auch wie viel Druck und Enttäuschung halt auch ringsrum entstehen können. Und solche Momente gehen halt nirgendwo spurlos vorbei. Und dann kam natürlich so kurz vor Saisonende auch noch dieses Hertha-Spiel, was natürlich einen enormen Aufschrei hatte, medial. Und das war arbeitsmäßig auch eine wirkliche Herausforderung. Also viele Termine. Und das war natürlich auch ein sehr unschöner Moment.
Uwe Stoberg.
Der Schlimmste, also es gab zwei schlimme Momente. Also einmal der traurige Blick nach dem letzten Spiel der Hinrunde auf dem Tabellenplatz. Das war schlimm, als man es dann nochmal so schwarz auf weiß gesehen hat. Und aber emotional noch schlimmer fand ich das Heimspiel gegen Hertha BSC. Und zwar in jeder Hinsicht. Also erst diese, ich weiß gar nicht, wie die das reingebracht haben. Also diese Batterien von Raketen, die dort abgefeuert wurden. Dann dieser Platzsturm auf beiden Seiten. Dann kriegt Hertha eine rote Karte, wir spielen in Überzahl, verschießen Elfmeter, kriegen dann noch den Gegentreffer. Das war eigentlich für Leute in meinem Alter too much. Da bin ich wirklich wie ein geprügelter Hund nach Hause gefahren.
Auch Linda nannte Hertha, aber erst im Nachgang der Saison.
Der schlimmste Moment kam eigentlich für mich gestern, also nachdem die Saison eigentlich für Dynamo abgeschlossen ist, als man in der Zeitung gelesen hat, dass wir für das Spiel gegen Hertha eine hohe Strafe bekommen haben und ein Spiel der K-Block komplett geschlossen ist und ein weiteres Spiel dann auf Bewährung. Insofern sind wir jetzt wieder zu den Kollektivstrafen zurückgekehrt und das ist natürlich extrem bitter.
Ronny erinnerte an den kürzlich verstorbenen Ehrenspielführer Hansi Kreische.
Ja, ich tue mich immer schwer sagen, der schlimmste Moment, also aus Dynamo-Sicht wahrscheinlich der Tod von Hansi Kreische, weil ja, das war dort doch überraschend und ausgerechnet auch an dem Tag, als wir diese Ehrensitzung mit den altgedienten Dynamo-Leuten gemacht haben, die Nachricht kam vom Tod von Hansi, das muss ich sagen, das hat mich schon bewegt und ich denke, das war so vielleicht auch das Schlimmste.
Was waren die besten Momente der Saison? Linda Röttich.
Der beste Moment der Saison ist für mich die Demo, die in Leipzig stattgefunden hat. Also, dass einfach so viele Fußballfans aus ganz Deutschland, aus den ganz verschiedenen Fanszenen, da zusammenkommen und sich für eine gemeinsame Sache einsetzen, das ist schon echt genial. Und ich kann nur hoffen, dass es sowas in Zukunft vielleicht auch nochmal geben wird, wenn es der Anlass hergibt, dass man einfach zeigt, dass man in der Sache halt vereint ist und da jegliche Rivalitäten auch mal beiseite legen kann.
Tom Kaiser.
Der beste Moment, es passt eigentlich ganz cool mit dem Spiel zusammen, das war das Hannover Heimspiel. Und zwar habe ich den Anruf kurz vor Anpfiff bekommen, dass meine Tochter unterwegs ist. Und wir sozusagen noch kurz vor Spielende ein gesundes, glückliches Kind auf der Welt begrüßen durften.
Peggy Pachel.
Auf jeden Fall der Klassenerhalt, hatte ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt. Aber auch, es gab halt auch noch andere Sachen wie das Trainingslager, auch die Fanreise, die wir ins Trainingslager gemacht haben. Also so dieses Drumherum außerhalb von Dynamo, das war schon total toll. Und was natürlich auch immer wieder super ist, ist die Stimmung, die ist halt bei uns einzigartig.
Ronny Rehn.
Da gab es natürlich einige. Ein Schlüsselmoment war natürlich der Sieg in Magdeburg, denke ich. Ne? Weil du hast ja halt gesagt, in der Rückrunde Greuther Fürth, Magdeburg, die beiden Spiele musst du eigentlich gewinnen, um noch eine Chance zu haben nach 13 Punkten in der Hinrunde. Und ich glaube, der Sieg in Magdeburg war so ein Ding, wo du gesagt hast, ja, da geht tatsächlich noch was. Wir haben den Anschluss hergestellt. Und natürlich das Glücklichste war dann, als der Klassenerhalt perfekt war. Oder das Heimspiel gegen Kaiserslautern zum Beispiel. Das war auch sehr, sehr wichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Und da war eigentlich die Chance abzusteigen nur noch minimal.
Uwe Stoberg.
Bester Moment war eigentlich ein bisschen unspektakulär, so nach außen gesehen. Aber für mich war es wirklich der beste Moment. Der Abpfiff nach dem Heimsieg gegen Kaiserslautern. Weil da auch rechnerisch klar war, wir werden es in der Hand haben. Also es liegt jetzt wirklich nur noch an uns. Wir müssen nicht mehr gucken, was machen die anderen. Natürlich hat man trotzdem geguckt, aber wir haben es jetzt in der Hand. Also jemand Fremdes kann es jetzt dann nicht mehr in die Suppe spucken, wenn wir unser Ding durchziehen. Auch wenn wir dann nochmal mit Düsseldorf und Braunschweig das was etwas spannend gemacht haben. Aber letztendlich hätte es ja auch mit beiden Niederlagen ja sogar gereicht.
Zu der Frage, welche Spieler man in der nächsten Saison im Dynamo-Trikot sehen möchte, haben Ronny, Tom und Uwe ähnliche Ideen.
Ich habe immer gesagt, Ted Tatamusch, aber das war ja eher so ein Running Gag. Nein, natürlich wäre es schön, wenn wir gerade so Spieler wie Robert Wagner oder den Ben Dobzien behalten könnten, die Unterschiedsspieler sein können, die Qualitätsspieler sind, die die Mannschaft vorangebracht haben. Und es wäre doch schön, auch wenn es natürlich schwierig wird, wenn wir diese Spieler behalten können.
Das ist wahrscheinlich eine relativ unkreative Antwort, aber ganz einfach. Die Spieler, die wir jetzt geliehen haben, wäre schon ziemlich cool, wenn wir davon ein paar behalten könnten, ne? Wenn da irgendwie die Möglichkeit gehen würde. Einfach, weil die sich etabliert haben, gezeigt haben, okay, die bringt Qualität mit, die wir für die zweite Liga brauchen. Und weil ich selber persönlich übrigens cool finde, wenn Jugendspieler von Dynamo Dresden es wieder schaffen würden, als Stammspieler zu fungieren, sei es Toni Menzel, Jonas Ömichen, der jetzt aus Aachen wieder zurückkommt, wenn die Spieler Fuß fassen, oder Müller in der Abwehr.
Oh, ja, da müsste man jetzt die berühmte Kaderdatei haben. Aber also ich fände es ja schon cool, wenn wir den einen oder anderen von den Leihspielern wiederbekommen könnten. Also vor allem so Wagner, Keller ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber auch Bob Zien fand ich schon irgendwie klasse. Und ich fände es ja cool, wenn es klappt, dass von den Homies, also vor allem Müller hat ja nur schon unter Beweis gestellt, dass er es kann, aber dass Ömichen, der ja in Aachen eine gute Rolle gespielt hat, und auch Menzel, der jetzt zum Schluss ein paar Einsatzzeiten gekriegt hat, wenn die eine gute Rolle spielen. Also eigentlich Neuzugänge ist ja immer so ein bisschen, keine Ahnung, aber wenn wir da von dem, was schon da ist oder gerade da war, noch ein bisschen was behalten könnten oder mehr einbauen könnten, das finde ich gut.
Linda ist Realistin.
Also sehr gern Niklas Hauptmann.
Peggy träumt.
Also ich wünsche mir erstmal vor allem Spieler, die sich mit dem Verein identifizieren und alles für Dynamo geben und die Mentalität mitbringen, die man hier braucht. Aber wenn du so direkt fragst, würde ich gerne Kutsche sehen. Aber er hat ja leider seine Saison beendet. Aber was so mein großer Traum ist, ist Zlatan Ibrahimovic macht bei Dynamo Dresden ein freiwilliges soziales Jahr.
Was sind die Wünsche an den Verein? Hier scheinen die Anstrengungen und Herausforderungen der letzten Saison noch nicht vergessen, denn eine vorherrschende Antwort: Ruhe. Linda?
Einfach, dass wir uns in der zweiten Liga etablieren und es am Ende dann vielleicht doch nicht mehr so spannend ist. Also spannend im Sinne von, was den Klassenerhalt angeht. Spannend kann es natürlich auch in der Liga immer sein.
Tom?
Ganz klar, auch die zweite Saison sagt man ja nie untypischerweise, dass die schwierigere Saison wird nach dem Aufstieg, dass man weiterhin schafft, die Ruhe zu bewahren, wenn Niederlagen kommen werden, dass man ruhig, fokussiert, man hat einen Plan und dann einfach die Klasse wieder hält. Man muss jetzt aufgrund des 11. Platzes jetzt noch nie groß träumen, sondern einfach sagen, okay, man will sich etablieren als Zweitliga-Verein und die Ruhe soll einfach da rein.
Ronny?
Dass wir in Ruhe weiterarbeiten können, keine Heckenschützen gebrauchen können, die Unruhe reinbringen. Also nichts gegen kritische Stimmen, aber die dann immer wieder versuchen, den Verein zu beeinflussen mit irgendwelchen Käse, der am Ende auch völlig belanglos ist und der uns nie weiterbringt als Verein. Es gibt genug Themen, die wir angehen müssen und da ist es immer störend, wenn du welche hast, die versuchen, von außen dort Stimmung reinzubringen. Noch so ein Wunsch wäre immer, dass auch diese Neunmalklugen sich mal zurückhalten wollen, die dann immer nachher alles besser wissen, gesagt, habe ich euch ja gesagt, es funktioniert nicht, oder habe ich gesagt, das funktioniert, ne? Das weißt du vorher nie, das ist viel Glaskugel und ich würde mir halt einfach nur wünschen, dass man dann nicht hinterher immer sagt, ja, das sind alles Idioten oder alle, die können alle nichts. Ein ganz großer Herzenswunsch wäre zum Beispiel zu sagen, wenn es jetzt mal sportlich nicht gleich läuft, und das haben wir ja in der Hinrunde gehabt, dass man halt auch mal an dem Trainer festhält. Und das haben wir ja glücklicherweise mit Thomas Stamm gemacht. Und das war ja im Endeffekt die richtige Wahl. Der Klassenerhalt hat ja gezeigt, dass man mit diesem Trainer weiterarbeiten kann, dass er die Mannschaft pushen kann, verbessern kann. Und ich würde mir halt diese Kontinuität wünschen, weil ich habe auch jetzt wieder gelesen, seit Uwe Neuhaus war das der einzige Trainer, der 2 Jahre überlebt hat bei Dynamo. Und solche Beispiele wie Heidenheim mit Frank Schmidt, das ist natürlich utopisch heutzutage, dass man sowas noch erlebt. Und das wirst du auch nie kriegen, aber vielleicht wirklich mal einen Trainer zu haben, der hier 3, 4 Jahre oder vielleicht auch mal 5, 6 Jahre in Ruhe arbeiten kann.
Uwe.
Im Prinzip das, was wir jetzt schon gemacht haben zum Winter, also Ruhe bewahren, kühlen Kopf bei Entscheidungen, auf Expertise gucken und was ich mir wünschen würde, im Pokal mal wenigstens die 3. oder 4. Runde, nie immer in Runde 1 und 2 ausscheiden. Das nervt mich ohne Ende.
Peggy fasst es so zusammen.
Ich wünsche mir, dass sich der Verein erfolgreich und langfristig in der 2. Liga etabliert, wirtschaftlich vernünftig arbeitet und gleichzeitig seine Tradition und seine Identität als Traditionsverein bewahrt.
Unsere letzte Frage. Wo wird Dynamo am Ende der nächsten Saison stehen? Peggy hat Wünsche für den Pokal.
Im oberen Tabellendrittel und mindestens im Halbfinale des DFB-Pokals.
Ronny?
Hauptsache über den Strich, sage ich mal. Alles, was drüber ist, ist natürlich noch Beiwerk. Aber der Klassenerhalt muss das oberste Ziel sein. Und vielleicht nicht ganz so eine Zittersaison wie diese Saison, wo du dann im Winter halt nochmal nachfassen musst. Das wäre so das, was ich mir wünschen würde, dass wir beruhigter ins Saisonfinale gehen. Wobei man jetzt bei Dynamo immer sagt, ob oben oder unten, ne, in der Mitte, das ist dann sogar für die Leute zu langweilig. Es muss immer Spannung da sein. Aber das wäre so mein größter Wunsch, also dass wir uns ein paar Jahre jetzt auch in der 2. Liga festigen und auch jetzt nie wieder anfangen zu sagen, ja, wir steigen bald auf und so weiter. Das ist alles Wunschdenken, das kann auch mal passieren, auch mal durch glücklichen Zufall, aber wir sollten jetzt fest in dieser 2. Liga spielen und uns dort etablieren und keine Fahrstuhlmannschaft mehr. Also das wäre so das Ding, was ich mir wünsche.
Linda?
Irgendwo im gesunden Mittelfeld, sodass man sich einfach keine Sorgen machen muss.
Uwe stimmt zu.
Also da drücke ich den Repeat-Button, sage Platz 10.
Tom hat auch die Details zu den Absteigern.
Wir werden auf jeden Fall die Klasse halten, bin ich relativ sicher. Auf einem soliden 12. Platz. Und ich schätze, wer geht noch runter? Fürth geht runter. Die kämpfen jetzt schon die ganze Zeit dagegen. Jetzt sind sie dran. Und Braunschweig, die sehe ich unten. In der Relegation schafft es Cottbus.
Wir danken allen für ihre Antworten.
Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA.
Hier hätten wir nun im Falle des Falles über die Relegation schreiben müssen und sind dankbar, dass dem nicht so ist. Und so wünschen wir allen einen schönen Sommer, dem Verein unseres Herzens eine optimale Vorbereitung, uns selbst gute Neuzugänge und eine stabile Planung für die nächste Saison. Dynamo Allee.
Welle 1953 das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Ihr findet alle Sendungen über Dynamo mit den wichtigsten Neuigkeiten und Widrigkeiten auf dem Weg zum Europapokal bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens und auf welle1953.net. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.